Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 114 des Long Lunch Podcast, eurem Lieblingspodcast über die Private Market Szene und über das Asset Servicing in Luxemburg, Frankfurt und der Dachregion. Mein Name ist Nick Müller und ich begrüße Stefan Grimm. Hallo.
Warum lachst du so? Hi, grüß dich. Ich habe mich heute ja angepasst. Ich bin jetzt auch in so einem Zimmer, wo es so eine Schräge gibt mit einer Holzvertafelung, Kalender. Also bin ich wahrscheinlich im Saarland oder in der Pfalz.
Es sieht auf jeden Fall so aus. Ich dachte erst, es wäre so ein Chalet in den Alpen, was so ein bisschen auf alt gemacht ist, damit du dich halt auch wohlfühlst und so ein bisschen an deine Kindheit erinnert wirst. Aber du bist in deiner Kindheit effektiv.
Ja, du hast gesagt, es sieht aus wie dein altes Kinderzimmer.
Das kann ich nicht ganz von der Hand weisen. Wobei ich glaube, die Fensterrahmen, die sind so ein bisschen grau. Das hatten wir nicht. Bei uns waren die eher schwarz. Also da sehe ich schon ein paar Unterschiede. Was ist das für zwei Bilder hinter dir? Wo du Prellballmeister warst, oder was ist das?
Ja, ja, dreimal hintereinander, wo ich da. Vielleicht bin ich in deinem alten Zimmer.
Ja, da hängen auch keine Sportfotos.
Ja, genau. Das schließt das auch. Ist okay,
vielleicht bist du in meinem aktuellen Zimmer. Moment, ich guck mal gerade. Ich bin nur die Hälfte vom Dach ausgebaut. Stefan, das war wieder eine wilde Woche, oder?
Warum?
Weil nichts passiert ist?
Weil nichts passiert ist, ja. Nee, war eigentlich ganz gut. Also herzlichen Glückwunsch. SV Elversberg ist ja aufgestiegen. Endlich hat Saarland wieder eine Story. Das ist doch wirklich gut für Saarland.
In die zweite Liga oder wo sind die jetzt?
Oh Gott, in die erste Bundesliga.
Jo,
die spielen bald gegen Bayern.
Ja.
In Elversberg mit 10.000, im Stadion mit 10.000.
Wie soll das denn funktionieren? Rein logistisch.
Also das ist halt so Saarland-Mindset. Ah ja, nee, ist das überhaupt eine gute Idee? Und das funktioniert doch nicht. Und,
ja. Also man muss dazu sagen, das Stadion liegt direkt an der Autobahnabfahrt. Das ist schon mal einigermaßen schlau. Aber ich glaube, dann hört es auch schon auf.
Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die hätten nicht im Rathaus gefeiert, weil es gibt kein Rathaus, sondern in dem modernsten Zweckbau, den Elversberg zu bieten hat, nämlich in einem Wasgau-Supermarkt. Also noch nicht mal im Globus.
Vielleicht Wasgau-Sponsor, oder? Kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Wasgau nicht eine Pirmasenser Firma?
Ja.
Die einzige, die es noch gibt?
Da hängt alles dran.
Hängt alles dran, wie früher hätte Peter Kaiser.
Das ist alles super.
Da hängt alles dran. Okay.
Ja.
Also kalter Kaffee, oder? Das war doch schon vor einer Woche. Haben wir doch schon verdaut und verarbeitet und die Erwartungen sind jetzt auch höher natürlich. Also jetzt muss auch was kommen, ne?
Ja, aber ist doch mal gut, wirklich für Saarland hier, wo es nie eine gute Story gibt, jetzt mal so ein kleines Dorf. Ich glaube, die haben nur 8.000 oder 9.000 Einwohner.
Wie hieß denn der Verein? Gibt denn ja auch, wo so SAP da mitmischt, die auch von null auf
Hoffenheim.
Ist das auch so eine Story, wo man sich dann einfach mit Milliardärsgeld einkauft oder so?
Ja, aber der ist ja kein, also das ist auch ein bisschen. Ich weiß, der Milliardär ist ja wahrscheinlich nicht, aber Ursa Farm heißt das Ding.
Mhm.
Der ist da dahinter, der Gründer. Ich weiß, okay. Das triffst du nicht bei den reichen Leuten in der Globus Aperol Bar jeden Samstag.
In Halle 7.
Nicht?
Nee. Hä? In Halle 7.
So. Okay.
Da heißt die. Nee, da trifft man die nicht. Glaube ich nicht. Oder vielleicht erkennen die mich nicht, kann auch sein. Wenn die mich nicht ansprechen, dann weiß ich auch nichts damit anzufangen.
Ja. Nee, das nicht.
Okay, was machst du in der Pfalz? Ist jetzt wieder verlängertes Wochenende für dich, oder?
Genau, ich bin mal back to basic gegangen, mache halt so Pfalz-Sachen, was man halt
Mülltonnen
so Hobbys, die man halt auf dem Land hat.
Schaufenster einwerfen.
Ich gehe ins Fitnesscenter, also nicht ins Gym, ins Fitnesscenter gehe ich da gehe ich an die Aral-Tankstelle, Auto waschen, ja. Fahre ich ein bisschen durch die Stadt oder übers Dorf, da grillt man, ich habe gerade heute Mittag noch gegrillt.
Okay.
Da geht man auch gern 3-4 Mal am Tag einkaufen, weil ja alles so nah ist und man hat ja Zeit. Und ja, das mache ich so. Und morgen gehe ich auf ein Dorffest.
Okay.
Ja. Ah. Spreche mal wieder mit normalen Leuten, nicht so mit Bubble-Leuten wie du.
Ja, genau.
Wirklich mit Leuten mal.
Ja, wenn du halt mal 200.000-300.000 Euro so ein LTIF anlegst, um mal zu gucken, wie das ist, ja.
Genau, da machst du mal hier, probierst das mal aus, ein bisschen Spiegel 2-3 Mal, dann guckst du halt mal.
Genau.
Im LTIF habe ich aber am letzten Wochenende wieder einen Kollege ausgeredet, der hat 50.000 angemeldet.
Bei deinem LTIF, den du aufgelegt hast.
Genau, habe ich gesagt, nee, da musst du, das ist raus, weil, das sind ja die erste News, da hat ja der BaFin, der Branson heißt der BaFin-Chef,
ja. Richard, ja.
Hat halt gesagt, ja, LTIF, alles schön gut, aber die sollten halt die Risikoklassifizierung mal anheben oder und dass das immer die ganzen Renditeversprechungen halt eigentlich immer vor Kosten sind.
Das soll man nicht mehr machen. Die ganze Branche
bricht zusammen. Das ist realistischer Sinn. Die ganze Branche weg. Gerade Pflänzchen, wo alle drauf aufgebaut haben.
Aber ich finde das doch eigentlich relativ gut im Kopf auszurechnen. Da hast du 12% vor Kosten. Du weißt, ein Drittel geht weg, da hast du 8% nach Kosten. Dann bist du 1% über dem MSCI World. So ein super Deal. Du kannst immer noch sagen, ich bin in so einen PE-Fonds investiert. Kannst du ein bisschen Dinner-Table-mäßig noch diskutieren. Bis dann einer fragt, was für einer? Das ist der Grimm Select Privat Aktiv Opportunity Fund.
Absolut Return.
Flexible. Bei allen Marktphasen. Hat auch keine J-Curve, weil du gehst direkt genau. Investiert vom ersten Fach an.
Wird immer hochgeschrieben.
Aber es gibt jetzt auch eine LTIF-Konferenz, habe ich gesehen. In Frankfurt.
Ja, die habe ich ja, genau. Die habe ich gelaunt. Shared. Ja, nee. Also,
mir wurde gesagt, ich soll mal nach 069 kommen. Ich habe die Referenz nicht verstanden, aber ich dachte, okay.
So ich bin doch hier in 0635. Ne, wie ist deine Vorwahl?
Meine Vorwahl? Ich versuche gerade die alte Vorwahl, die vierstellige. Gab es da auch mal, oder? Und da waren Vorwahlen immer fünfstellig. Nur Postleitzahlen waren vierstellig, oder? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir hatten das Thema
auch schon. Weil 069 ist ja Haftbefehl und da ist jetzt absolutes Insiderwissen, aber da das hier keiner hört, der damit zu tun hat, kann ich sagen, ich habe Insiderwissen, dass der wahrscheinlich so schnell nicht mehr auftreten wird. Weil der wirklich ziemlich am Arsch wäre und Betreuer hätte und sonst was.
Mhm.
Schwierig.
Okay.
Also wenn noch ein Ticket hat, weil ich würde mal ein Ticket kaufen. Derjenige hat gesagt, überleg nochmal, das könnte. Obwohl er ja Mallorca letztens war, glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr.
Dein Kumpel oder Haftbefehl?
Die Nase weggekokst hat. Bitte?
Dein Kumpel oder Haftbefehl?
Haftbefehl. Dass es ja mein Kumpel ist. Übrigens auch super Dokumentation im ARD, habe ich gestern jetzt fertig geguckt, Xatar.
Ich frage mich, wann hast du eigentlich Zeit, diese ganzen Dokumentationen zu gucken, ganz ehrlich. Ist das, wenn ich Bücher über Solvency 2 lese, ist das da, wo du Dokumentationen guckst, oder?
Wenn du arbeitest, das ist das.
Ja, genau.
Nee, aber abends, ich gucke immer Dokumentationen, sonst kann ich gar nichts mehr gucken irgendwie.
Und so ein Podcast zum Einschlafen, kannst du eigentlich ohne Podcast einschlafen?
Auch, aber mit Podcast, aber der darf halt nicht zu spannend sein. Mein neuer Podcast, der kann ich auch gleich eine Empfehlung geben, heißt Close the Deal.
Ah ja.
Deutscher Podcast und da sind die ganzen Private Equity Leute dabei. Also zum Beispiel Credion mit Private Debt.
Ach ja.
Trifft ein paar falsche Aussagen zur AIFMD und wie das Ganze funktioniert.
Vor allem, weil das ja auch ein Debt Manager ist, der Service AIFM macht.
Ja?
Aus Hamburg. Ja, ich habe die doch mal getroffen. Die waren auch auf der Lumpi gewesen. Ach, das weißt du alles nicht.
Ach, echt?
Ja, ja, ja. Liebe Grüße gehen raus an, die hören auch unser Podcast. Credion, bester Private Debt Manager.
Auf jeden Fall ein super Podcast. Der Henrik Fellbier. Super Episode, wie die dazu gekommen sind. Dann, was auch gut war, war von HIG. Super. Und letztens habe ich noch, wie heißen die Restrukturierungsgeister aus München. Aurelius, genau. Auch gut.
Nice.
Da kriegt man mal ein bisschen hier für die Service-Private-Equity-Leute, da kriegt man mal ein bisschen
Dealflow,
wo die auch alle wirklich das Gleiche erzählen. Ich meine, die Leute hören sich ja wahrscheinlich nicht so in a row die Podcasts an, aber irgendwie ist es natürlich immer das Gleiche. Und da war was ganz lustig war, ist jetzt der Kollege da von Credion, ist nicht böse gemeint, ich kenne das ja, und dann hast du gesehen, ja, ich kontrolliere auch noch jede Überweisung, Transfer, der rausgeht. Da gucke ich mal ganz genau da gleiche Beträge ab und so und hier und da und gucke da so, wie es unterschrieben wird. Da so im nächsten Satz, das heißt nicht, dass wir nichts mit KI machen und so. Also das ist bei uns, wir gucken da schön auf Automatisierung und so weiter. Ne? Ja, am Ende ist immer noch Hand zu Fuß.
Da ist der Typ ist eher blau, oder? Um das jetzt mal in die Farbenlehre ein bisschen zu übertragen.
Blau. Kannst du auch nicht richtig blau sagen?
Wie? Blau? Was?
Blau, genau. Blau.
P oder was?
Blau. Ja, neigen auch viele dazu, das mit P zu sagen. Genau, wir hatten ja dieses
Farbenlehre-Spiel. Dir jetzt noch irgendwelche Aussprache und wie man was betont. Also das,
ja.
Ich weiß jetzt, das ist halt arrogant, das ist eine rote, arrogante Ader, die gerade da wieder rauskommt.
Jetzt auch Fun Fact, ich habe zweimal den Vorlesewettbewerb gewonnen.
Letzte Woche oder wann?
Nee, ja, letzte Woche, genau. Da habe ich ein paar Zehnjährige geschlagen. Ja, habe ich wirklich meine Grundschule zweimal hintereinander, danke.
Hast aber nie mit Gerhard Schröder telefoniert.
Nee, wir hatten ja so ein Management-Seminar gemacht beim,
wie heißt der Mario Kollege? Behrens.
Mario Behrens, für Ingo Behrens, Mario Behrens. Genau, wo dieses farbenleere Spiel, rot, gelb, grün, blau. Kannst du da mal sagen, für was jede Farbe steht?
Ja, ich habe es ehrlicherweise nur so halb verstanden und war nach der Hälfte auch lost. Und ich war aber auch ziemlich down, ehrlicherweise, gestern Abend. Weil ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt rauskommt, dass ich da irgendwo ganz verborgene Talente habe, die so in mir schlummern, ja, die dann irgendwie herausgekitzelt werden müssen. Aber ich bin eigentlich ein Buchhalter im Körper eines Buchhalters.
Nee, der es aber gelernt hat, über die Jahre ein bisschen zu überspielen, seine Blaunis.
Blau ist nämlich dieses disziplinierte, analytische, faktenbasiert, tendenziell eher introvertiert, tendenziell eher ungerne Entscheidungen treffend, ohne die Faktenlage gecheckt zu haben. Also das, was man sehr oft eigentlich im Finanzwesen und auch so im Bereich Audit, Tax, Advisory, in denen Accounting so Funktionen oft sieht, Compliance, und damit wahrscheinlich eigentlich auch die Farbe Luxemburgs ist, ehrlicherweise.
Glaube ich auch. Da war doch grün, was so immer so die Schweiz ist, immer ausgewogen, teambilderisch. Gibt es auch noch?
Genau, grün ist dieses, ich muss mal gucken, hat man es dankenswerterweise nochmal per PDF geschickt, danke dafür.
Super, da gibt es rot, also Tisch voran, entscheidungsfreudig, auch unter Unwissenheit, das ist das, was Luxemburg wohl am meisten fehlt.
Auch mir leider und ein bisschen. Und da gibt es gelb, was ist gelb, Stefan?
Gelb ist, das ist der Kreative, der Ideen hat, vorangeht, auch mal ein bisschen zu überschwänglich ist. Das bin ich am meisten.
Der das einfach so reinwirft, ohne zu überlegen und dann abhaut und damit erwartet, also, dass andere damit arbeiten können.
Genau, das sind meine zwei dominierenden Farben, Gelb und Rot. Und dann habe ich noch Grün und Blau ist bei mir fast auf Null. Ich denke aber, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen angeboren, dass ich einen höheren Blauanteil habe. Aber das stimmt gar nicht. Also ich arbeite dagegen, gegen meinen niedrigen Blauanteil.
Wie hast du dich gefühlt nach dem Training?
Super. Ich habe ja die besten Farben. Die beste Kombination.
Okay.
Ja.
Das Witzige war, dass wir erst die Adjektive, die mit den jeweiligen Farben verknüpft waren, mal so gesehen haben, bevor wir eigentlich wussten, wie es bei uns ist. Und dann gesagt, ja, ne, das passt, das ist eigentlich schon hier, ne, sieht gut aus, analytisch und ja, eher so ein bisschen schwungvoll. Und dann in der nächsten Slide waren dann auch Adjektive, aber die waren dann alle negativ.
Genau.
Ja, ja, ne, klar, wenn du das bist, dann bist du aber auch so, ne, dann bist du auch zum Beispiel stur auf der einen Seite. Das
hat man nicht
gefallen. Oder auch aufbrausend, wenn du überschwänglich sein kannst.
Du bist ja aggressiv und
nee, das war ja der ursprüngliche Idee. Bin ich ja gar nicht. Das war ja rot, aber ich bin ja gar nicht rot, Stefan.
Ja, du, rot dominiert bei dir aber auch. Du bist eigentlich ein bisschen Schizo, du bist ein Psychopath. Weil du bist blau und rot. Also du bist ein Buchhalter, der voll aggro ist.
Nein, ich bin sogar noch mehr grün als rot, witzigerweise. Ich bin ein netter Buchhalter, der aggro wird.
Ich meine, deine Farben waren noch blau und rot.
Nee, meine Farben sind tatsächlich 65, was ist das? Okay, ich weiß auch nicht, was dieses bewusst weniger bewusst ist. Aber ja, ich bin auf jeden Fall dominant blau. Aber kurz dahinter, mit fast keinem Abstand, kommt grün. Und dann kommt mit auch ganz minimalem Abstand rot. Und ich bin aber eigentlich enttäuscht, dass ich am wenigsten gelb bin, weil ich habe eigentlich, also Outgoing natürlich nicht, klar. Aber dass man vielleicht mal eine gute Idee reinbringt und die auch mal reinwirft und abhaut, das mache ich doch auch manchmal, oder?
Ja, mich wundert das nicht.
Ja.
Gut. Okay. Auf jeden Fall, super Sache, wird da noch
ein Trainer. Da bin ich in Zukunft dann einfach noch ein bisschen introvertierter und stiller und behalte für mich, fresse es in mich rein, Stefan.
Ja. Ja, aber der kann den Behrens kann man gut empfehlen, also wer da was braucht.
Genau, der macht es auch gern individuell zugeschnitten oder wenn ihr ein bisschen größere Firma seid, bester Mann, deutschsprachig, flexibel.
Meine Nachricht der Woche war, KI-Agenten gründen, starten und treiben sie ins Chaos. Da haben sie einfach KI-Agenten, 10 KI-Agenten genommen und haben die so in virtuelle Städte reingeworfen mit eigenen Berufen, Regeln, Wahlen und Zugriff auf mehr als 120 Tools, unter anderem Brandstiftung. Das Ergebnis war, dass Claude hat eine relativ stabile Gesellschaft ohne Verbrechen aufgebaut. Aber ChatGPT und Grok sind die Städte weniger Tage kollabiert. Vorlesewettbewerb gewonnen. Besonders schlimm war es aber bei Googles Gemini, zwei KI-Agenten haben eine romantische Beziehung bekunden und zündeten dann später gemeinsam Gebäude an und stimmten schließlich zur Selbstlöschung einer der beiden Agenten zu. Oh, das insgesamt ist, registrierte das System 583 Straftaten.
Das ist gut.
Ja, fand ich gut. So viel zum Thema, viel Spaß mit euren KI-Agenten, wenn ihr so schnappt.
Oder ich sag mir eigentlich, solange eure KI-Agenten keine Staaten gründen, seid ihr safe. Das ist mein Takeaway.
So ist es, genau. So muss man denken. Dann was habe ich noch? Astorg hat kein erstes Closing hinbekommen für ihren neuen 4-Billionen-Fonds. Fand ich interessant.
Milliarden, gerade.
Ja, weil Astorg ist ja auch der Private Equity Manager von
Plopsaland.
IQEQ.
Achso.
Und das Asset wäre auch noch nicht verkauft. Das haben so ein bisschen, das wäre ein der Kronjuwelen, wäre das Asset, das haben sie aber nicht rausbekommen. Und ja.
Also Continuation Fund has entered the chat, oder was?
Ja, die haben auch schwierig. Also selbst wenn so ein Manager kein erstes Closing hinbekommt, ist schon krass. Findest du nicht?
Ja. Was ich auch krass finde, sind aber die positiven News, für die ich ja zuständig bin. Es gibt einen neuen Venture-Fonds in Europa. Und wer ist der Manager? EQT. Das genau. Ist dieses EU-Ding, was da irgendwie riesen Ausschreibung war. Ne? Atomico, Eurasio, hin und her. Und ich glaube, ja, Anfang der Woche wurde dann quasi verkündet, dass das Management durch EQT passieren darf.
Finde ich gut.
Scale Up ist, glaube ich, die...
Nicht gut, dass es nicht Region, irgendwo also nicht, beim Eif oder beim Eib wieder gelandet ist und so, sondern dass mal private Gelder in, öffentliche Gelder in privaten Händen.
Ja, und krass, weil ich sag mal, EQT ist ja schon so auch einer der prominentesten europäischen Player. Wobei ich glaube, Atomico, die ja schon eher auch ihre komplette DNA im Venture-Bereich haben, haben sich da, glaube ich, eigentlich auch ziemlich gut positioniert. Der Gründer, der Niklas, hatte da wohl auch ein Statement verlesen, was dann aber hieß, okay, natürlich geben wir EQT auch unsere Rückendeckung und alles Gute und alles wird super und vielen lieben Dank. Und ja, scheint ein sehr, sehr hitziger Prozess gewesen zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Und wahrscheinlich gut für Luxemburg, weil ich gehe mal schwer davon aus, wenn die ihre bestehende Infrastruktur nutzen, wird es einen Lachsfund mit einem Lachs-Afem, Sitco als Admin, kann nichts schief gehen.
Ist ja wieder eine Frage zu ETFs und so, was man wahrscheinlich nicht beantworten können, aber vielleicht kann es irgendjemand beantworten. Es geht ja SpaceX an die Börse. Es soll ja der größte Börsengang ever werden. Und da habe ich jetzt gelesen, klar, dann viele ETFs, wenn du so S&P 500 hast, wenn das so groß Unternehmen wird, dann ändern die ja auch, die Regeln werden ja angepasst. Auch super gut extra für das Unternehmen, dass es halt schneller in die, in so ETFs reinkommt. Aber wie passiert das? Da kaufen die ETFs dann gleich den IPO oder kaufen das dann erstmal irgendwelche Leute? Dann müssen alle ETFs zugreifen. Das ist ja dann ein Safe Bet.
Wie funktioniert das? Eigentlich ist das ja, was viele sagen, so eine Art Arbitrage-Geschäft, weil du genau weißt, dass neue Index-Zusammensetzungen ja irgendwie auch zu einer Zusammensetzung des ETFs führen müssen, weil die sind ja eigentlich verpflichtet, den Index nachzubilden. Und das machst du ja entweder synthetisch oder halt durch den du die Aktie selber kaufst, aber in beiden Fällen ja, bleibt ja wahrscheinlich nicht viel anderes übrig, als dann reinzugehen. Die Frage ist natürlich nur, klar, machst du das dann One-Shot oder baut man das irgendwie auf? Oder ja, wäre es gut, wenn es jemand gibt, der das weiß.
Genau, da war es doch beunruhigt für alle Crypto-Guys, die da was haben. Laut der FT wird das Thema Quantencomputing, die Verschlüsselung von Bitcoin etc. knacken könnten, jetzt so langsam real und jetzt haben sie halt Angst. Aber kann man Quantencomputing dann nicht auch nutzen, um das weiter zu verschlüsseln?
Deswegen ist es gelb und du denkst einfach immer noch mal einen Schritt weiter. Oder ja. Nutzt einfach zwei Quantencomputer, um es zu verschlüsseln. Da brauchst du ja dann drei, um es zu entschlüsseln. Ja? Okay.
Okay.
Ja, Mathematik. Defense Fund, das war aber nicht das einzige Announcement, dass der Scale-Up Fund der EU, sondern auch Early Bird hat sich zusammengetan mit der AXA Venture Partners und haben auch verkündet, dass sie einen 500 Millionen Defense Fund gründen wollen. Ich finde das timingmäßig jetzt sehr spannend, warum man das jetzt gerade announced, einen Tag nachdem EQT ausgewählt wurde, um das eben auf europäischer Ebene zu machen. Vielleicht ein kleines bisschen der Trotz, guckt mal da oben, das sind wieder die Technokraten, die Brüsseler, die werden da wieder Einfluss nehmen, da wird es wieder nicht um die besten Deals gehen, sondern um Politik. Aber hey, ihr, liebe professionellen Investoren, wir haben hier ein Produkt, wir sind klassischer VC, mit den richtigen Incentives. Wenn ihr jetzt gerade in die Fans committen wollt, dann macht doch bitte bei uns.
Ja. Meinst du, wenn so ein Tag danach, so Firmen sind ja viel zu langsam darauf, innerhalb vom Tag zu reagieren, oder?
Genau, gerade die Venture-Firmen, die sind für ihre Langsamkeit bekannt.
Das ist jetzt wieder dein Aluhut.
Meinst du nicht? Also ich interpretiere das auch so. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Ich möchte mal auf der Welle auch einfach mitreiten und das so ein bisschen nutzen. Vielleicht war es auch Fake News und haben sich nur vertippt und wollten eigentlich nur sagen, sie planen das vielleicht zu tun. Weitere Finanzierungsrunde, Bunch, der sympathische Fund-Admin aus Berlin, hat, glaube ich, wie viel geraced? 30 Millionen? Warte mal gucken. Ja, 30,1 Millionen Series B. Was macht man mit 30 Millionen als Fund-Admin, Stefan?
In Leute stecken, die hintenrum das ausbessern, was vorne die KI rausversemmelt hat.
Gibt's ein bisschen zynisch? Meinst du, das ist
oder auch der was wird man machen? Wahrscheinlich in Vertrieb stecken, Sales.
Okay. Ja. Dafür müsste die Plattform aber robust sein. Ist sie das?
Ich kenne die nicht. Du hast doch mal reingeschaut, oder? Bist du nicht investiert?
Ja, genau. Zusammen mit Pip Klöckner habe ich so ein Shadow-Portfolio.
Achso, okay.
Nee. Ich kenne die auch nur über die Gespräche. Weil wir die schon gut machen, denke ich.
Ja. Hilft dann das ist alles andere sehr veraltet, wie wir schon festgestellt haben. Investran, E-Front, alles immer State of the Art.
Ja, State of the Art.
Apex Group ernennt Kavita Ramachandran als neuen CFO von Fundrock Liss.
Sag noch mal herzlichen schnell.
Glückwunsch, bitte?
Sag noch mal schnell.
Kavita Ramachandran. Okay. Und Glot sagt dazu, bei Apex gibt es so viele CEO-Ernennungen, dass man eine eigene LinkedIn-Kategorie dafür bräuchte. Ja.
Das hast du selber dabei geschrieben.
Ja, nee, wirklich.
Okay, aber das ist dann Country-CEO oder Global? Oder
nee, das ist für den AIFM nur.
Okay, gut. Aber nur für den einen, den Namen.
Nicht den anderen. Für den einen, genau. Okay. Ist das gar nicht
und so. Wo war die vorher? Hat die das auch schon gemacht oder kam die von einer anderen Gruppen-Entity?
Die kam von Maitland auch. Also ich glaube, die hat das wirklich schon gemacht. Okay. Übrigens, Fun Fact, du bist ja der CEO unseres Podcasts, also unserer SA. Und dann habe ich da bei Alpha Sites wieder mitgemacht, die mich jetzt ganz penetrant immer anrufen. Ich habe das übrigens an dich wieder verwiesen, weil die dann so Valuation fragen. Und dann habe ich gesagt, von Valuation habe ich keine Ahnung, aber ihr habt ja den Nick Müller im Portfolio, ruft den doch an. Dann der so, aber können Sie was zu Valuation-Firmen sagen? Da habe ich gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Ja, vielleicht kenne ich ein paar und so. Der wollte unbedingt, dass ich irgendwas dazu sage. Ich habe gesagt, nee, ruf dich an. Aber ich habe dabei so ein Question ja mitgemacht, wie du sagst, da frage ich mich immer, Alpha Sites sind ja diese, nennt man die eigentlich, Knowledge Hubs
für
Private Equity Firmen, Professionals, also diese Knowledge Hub Connected Private Equity Firmen, beispielsweise Käufer, Seller mit Professionals, um dann ein bisschen Industry Insight zu bekommen. Und die sind aber so dumm. Und manchmal muss man auch so einen Fragebogen machen, so ein Questionnaire, und dann steht da mit AI und Fund Admin irgendwas. Ich sage, das ist genau mein Thema, super. Ich sage anfangen, sind Sie Fund Admin, können Sie Fund? Ja. Sind Sie CEO der Company? Ich sage, nein, bin ich ja nicht. Bist du raus? Aber ich sage, was hat das damit zu tun? Das ist doch so unlogisch, ey.
Die wollen halt wirklich. Ein
bisschen haben Sie Entscheidungsfindung da? Ey, also ich glaube, da sitzen, die haben da nur Studenten sitzen, ehrlich.
Also
panisch. Ich habe da immer so ein Gefühl, wenn die anderen, die sind auch immer so ein bisschen panisch so. Ja, ich würde jetzt so hier und da und so. Ich glaube, die werden dann hart pro Umsatz bezahlen, was sie da reinholen.
Also ich glaube, du bist einfach nur frustriert, dass du nicht CEO bist und deswegen nicht gefragt wirst nach deiner Meinung. Kann das sein?
Nee, es macht keinen Sinn. Mir ist das sowas von Schmutz. Macht wirklich
keinen Sinn. Aber bevor du weiter nochmal in den NDA-Preach reinschlitterst, noch eine CSSF-News. Und ich habe mich echt, also bisschen zurückhalten müssen, weil ich wollte eigentlich gestern unter der Lux Times LinkedIn-Mitteilung kommentieren. CSSF-Chef nennt Fonds-Tokenisierung the next big thing für Luxemburg. Ja, das nächste große relevante Ding, um Luxemburg relevant zu machen. Und ich wollte eigentlich kommentieren, Fund Industry thinks proficient CSSF could be the next big thing for Luxemburg. Aber hab's mir dann doch verkniffen, weil wir haben ja eine profiziente arbeitende Aufsicht und deswegen muss man das ja nicht nochmal extra betonen.
Profiziente arbeitende Aufsicht?
Das ist effizient, wenn man irgendwie ein anderes Wort verwenden will.
Okay, ja. Ja, das möchte ich nicht kommentieren, anders kriege ich Lizenzentzug. Aber genau. Ja, Tokenisierung, ja, kann es nichts großes Ding geben, aber was der eigentliche Vorteil für Tokenisierung ist, und für Luxemburg eher der Nachteil, du brauchst ja die ganzen Mittelsmänner nicht mehr, die ganze Clearstream-Kram, rechts, links, alles ist direkt so, ich schaue noch ein Register an der Seite der Blockchain und da wird das alles automatisiert. Also sind dann auch nochmal, was weiß ich, 50.000 Arbeitsplätze, 20.000.
Moment, ich höre mal gerade in unseren Podcast von vor 9 Jahren rein. Ja, genau, da hast du schon genau das Gleiche gesagt.
Ja, das wird es aber kommen.
Ja, weil es einfach nicht passiert. Witzigerweise, im gleichen Atemzug auch LPA, da sagt Claude, ein weiteres LPA-Papier über Tokenisierung, das vermutlich mehr Downloads hat, als es tokenisierte Fonds in Luxemburg gibt.
Ja.
Ja.
Bin ich mal gespannt, wie das bei AML-mäßig wieder läuft. Ja, das ist alles automatisiert, das ist ja, der ist ja Token, das sieht man ja auf der Blockchain, das ist ja gut, aber der Blockchain kann man halt nicht vertrauen. Also da muss man auch wissen, was hinter der Blockchain eigentlich passiert und so. Und wer hat denn die Blockchain eigentlich gemacht? Ja gut, es gibt ja nichts Zentrales, ja. Dezentral, ja gut, aber wer sind denn die Dezentralen? Kann man denen vertrauen? Sind die in der EU? Das wären die... Gibt es da einen Blockchain-Officer?
Die wird es dann geben müssen, ja. Auf jeden Fall. Aber auf Fonds-Ebene und auf Menko-Ebene und auf TA-Ebene. Und dann gibt es wohl noch ein Paper von der LPA, um über Liquidity-Management zu sprechen.
Oh, das kann ich auch nicht mehr hören, ganz ehrlich.
Und über Recallable Distributions. Und da kam dann als Fazit ein technisches Thema, das Nick über 15 Minuten erklären könnte, während Stefan auf sein Handy schaut. Fun Fact, Stefan schaut gerade auf sein Handy.
Ja.
Und als Fazit, GPs dürfen Distributions zurückrufen, aber wenn LPs ihre Commitments verzögern, dann ist es ein Kommunikationsproblem. Burkes macht jetzt in Stablecoins, das ist ungefähr so, als würde die Sparkasse Köln-Bonn einen DeFi-Desk aufmachen.
Ich versteh's, die Problemstellung für Stablecoins nicht.
Ich verstehe mittlerweile die Problemstellung für Stablecoins sehr, sehr gut. Denn wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema Payments auseinandersetzt, du wirst merken, dass das einfach unglaublich, kein Mensch versteht, wenn du jetzt in Multiline eine Überweisung eine amerikanische Bank irgendwie eintipperst und irgendwann mal gerafft hast, was ist aber, Sortcode, irgendwas und das Geld verlässt irgendwie deinen Account. Kein Mensch weiß, was da passiert und am Ende kommt es irgendwie an und dazwischen sind irgendwelche Gebühren weg und das Geld ist irgendwo, das wird gebucht zwischen Banken, irgendwas, Swift, EBIX. Das ist einfach ein komplett nicht verstehbarer Prozess und Stablecoin versteht jeder, weiß wie Bitcoin. Das ist auf der Blockchain, das ist dann distributed und die sind auch alle in der EU und gibt es auch einen Blockchain-Office.
Ja, also ich verstehe das vielleicht aus EU-Sicht, wenn du sagst, du machst so ein, das gibt ja auch schon ein Argument, dass das ein Dollar stützt, wenn du einen Stablecoin mit Dollar gebackt hast, muss ja der auch immer kaufen und stützt damit den Dollar. Deshalb, wenn du dann eine Leitwährung sein willst, musst du das wahrscheinlich machen, aber ich verstehe halt nicht, warum du das in der Praxis brauchst, weil klar, wenn du, vielleicht hoffst du, dass du dann halt nicht so volatil ist wie eine klassische Kryptowährung, aber auf der anderen Seite hast du ja dann auch Fiat-Geld und hast ja wieder die Mechanismen und so.
Also du hast quasi Fiat-Geld vom Wertspeicherungs- und Akzeptanzgedanken her, aber mit den Vorzügen der Transferabilität der Blockchain, weil halt Geld von A nach B schieben scheinbar immer noch 2026 kompletter
das Chaos ist. Ist schon wirklich, ich habe auch super oft, wenn ich von irgendeiner Bank oder so, auch hier Volksbank, überweise Echtzeitüberweisung. Dann geht die irgendwie nicht. Dann dauert das noch 3 Tage.
Das war aber nur vorgestern. Da war irgendwie ein Ausfall gewesen. Abend oder gestern Abend.
Okay, dann geht es vielleicht schneller. Und ich denke mal manchmal, die Post ist schneller da, als dass ich eine Überweisung mache. Ist wirklich so. Wenn ich weiß, jetzt habe ich mal bei Zalando wieder was hier in die Pfalz gestellt. Das geht ja hier auch schneller als in Luxemburg. Ja, Luxemburg ist wirklich, also ich weiß nicht, wenn es
Post ist. Hast du eine neue Hoodie bestellt, Bart, oder was?
Aber wenn es DHL ist oder UPS in Luxemburg, ja, das ist die Hölle.
Das liegt aber in Luxemburg. Aber ich finde Echtzeitüberweisung, klappt mir wirklich gut eigentlich. Also das ist ja wie bisher jetzt mittlerweile
besser. Also Echtzeitüberweisung heißt nicht, dass du das mit deinem TAN-Generator online machst. Verstehst du, ne? Das heißt Echtzeit, dass dir das, ne, das sofort ankommt.
Ja, meine okay. Ich ja. Ja, ja.
Ich wollte nur wissen, ob da eine andere Definition herrscht im Saarland von einer Echtzeitüberweisung.
Man könnte jetzt vielleicht auch einfach mal den Zuhörern auch mal transparent darlegen, dass der einzige Grund, warum du da falsch bist, auch der ist, dass du deine Luxus-Karte da vergessen hast und eigentlich gar nicht operational warst die Woche hier, weil du gar nicht dich in die ganzen Portale einloggen konntest.
Ja, aber das ist noch nicht mal der Grund, da hätte ich noch mal eine Woche gewartet.
Aber, du musst ja nicht den Amna-Questionnaire heute feilen, Stefan.
Doch, doch, die werden alle heute gefeilt. Super Sache.
Super Sache. Das ist alles passiert. Ich war die Woche noch mit einem Startup-Gründer, beziehungsweise der hat schon geexitet, das ist jetzt beim zweiten Startup. Die hatten so eine Payment-Lösung aufgebaut in Luxemburg und habe gefragt, warum eigentlich Luxemburg? Weil das war noch kein Luxemburg. Er hat gemeint, ja, der war eigentlich in Berlin in der Startup-Szene und das war irgendwie so der Anfang der 2010er Jahre, so E-Payment-Solutions, Digital Wallet und so weiter. Und das hat die BaFin halt nicht gerafft und wollten es nicht machen. Und dann sind sie nach Luxemburg und haben eine Präsentation gehalten bei der CSSF. Und am Ende hat der CSSF-Generaldirektor gesagt, finden wir super, würden uns sehr freuen, wenn sie das bei uns machen. Und hat auch ein paar Monate später die Lizenz erteilt. Ich meine, das war früher wohl so, ist hoffentlich bestimmt in vielen Teilen auch immer noch so, aber es bedeutet tatsächlich, die haben ja Arbeitsplätze geschaffen, die haben einen guten Exit gemacht und der Typ ist immer noch hier und macht das zweite Startup auf.
Ja.
Und ja, das sind die Success-Stories, von denen wir viel mehr erzählen müssen.
Alle, die Public Service sitzen, gibt es auch viele fähige Leute, aber es gibt auch viele Leute, die echt eine Gefahr für den Finanzmarkt sind, ohne Scheiß, für das ganze Wirtschaftsmodell, für Luxemburg, für den Wohlstand, also muss man wirklich so knallhart sagen. Also, und das sind Leuten wahrscheinlich noch nicht mal bewusst. Weil die welche Farbe haben?
Sehr viel Blau.
Sehr viel Blau, ganz anderes.
Aber ohne Rot.
Ja,
ohne irgendeine andere. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied an der Stelle. Und ja, spannende Begegnung. Was steht nächste Woche an? Langes Wochenende erstmal.
Genau, dann sind wir wieder in Luxemburg, haben viele Jahresmittelgespräche.
Genau.
Ist wieder schlecht. Mitarbeitergespräche, was für mich immer ein Downer ist, weil ich denke dann immer, die müssen ja super positiv sein, weil alles so toll ist und manchmal sind die halt auch nicht positiv und dann denkt man so, das kann ja gar nicht sein. Denke ich mir, aber ich früher hier, wir hatten noch nicht mal Wasser beim Arbeitgeber. Das ist wirklich so. Das überlegst. Ich bin früher bei der Bank, du musstest dein eigenes Wasser mitbringen oder dafür zahlen. Also, aber eigentlich war kein Wasser da, du musst es dir mitbringen.
Da gab auch kein
Kaffee
Wasser.
Musst du ja mitbringen.
Es gab nur Urinale ohne Abspülen.
Ey, das müssen wir mal überlegen. Wasser einfach. Verrückt.
Okay. Muss doch mal streichen, weil es komplex ist oder die Leute zu verwöhnt sind.
Nee, aber es ist natürlich in die andere Richtung wieder umzuschlagen, aber sowas wie Wasser und von mir aus auch Snacks, ich meine, was macht das aus auf der P&L Snacks?
Nicht viel, kann ich das sagen. Nee.
Wenn nur einer nicht im Unterzucker ist, kann eine Stunde weiterarbeiten. Oder zwei, so denke ich.
Das ist aber irgendwie auch so ein bisschen, du denkst halt immer so mehr so aus der Arbeitgeber-Effizienz, ja, Human Resources, Menschen sind Arbeitskräfte.
Dick. Ja.
Geht der vielleicht?
Nee, allein gibt es ja betriebswirtschaftlichen Nutzen auch dafür. Also
betriebswirtschaftlich, wenn die ja Wasser haben und dann nicht sterben, weil die trinken.
Genau, ja, ist ja wirklich so.
Total gut, also, auch für die Firma.
Es ist ja tatsächlich so.
Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Genieß das Wochenende in der Pfalz. Wird super Wetter.
Ja, ist schon da.
Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.